Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 3. Juli 2020. Ihr hört Stand jetzt, den ersten Sportpodcast des Tages auf meinsportpodcast.de, den Podcast mit den Themen, die heute das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Ja, steht wieder ein sportliches Wochenende bevor. Und gestern Abend gab es dann auch endlich mal wieder Live-Sport. Ein, engagiertes Relegationsspiel, über das wir uns gleich noch ein bisschen ausführlicher unterhalten.
Und wir, das sind mein Kollege, der Sportfan, Sportjournalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft, Andreas Wurm. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Und mein Kollege, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de, Malte Asmus. Schönen guten Morgen auch in die Runde. Ach, Malte.
Ja, was können wir eigentlich Positives sagen an diesem Tag? Wenn wir über den Kick von gestern Abend sprechen, tun wir gleich. So viel Positives gibt's da nicht.
Kleine,
aber ich habe trotzdem was anderes für dich.
Okay.
Nein, ich habe was anderes für dich. Okay. Etwas, was dich gleich aufmuntert.
Bitte.
Wenn die Bundesliga am 18. September wahrscheinlich wieder losgehen wird, dann werden vielleicht auch Zuschauer im Stadion sein.
Oh ja, darüber hat die DFL gestern gesprochen. Jedes Stadion braucht natürlich ein spezielles Hygienekonzept, das vom Gesundheitsamt abgesegnet wurde. Und dann dürfen auch wieder Zuschauer rein. Zwar dürfen nur maximal 50% der Plätze belegt werden. Zwischen zwei Zuschauern muss immer ein Platz frei bleiben. Es besteht Maskenpflicht, aber man darf als Fan endlich wieder ins Fußballstadion.
Allerdings nur, wenn du Heimfan bist, Stand jetzt zumindest. Gästefans müssen vorerst noch zu Hause bleiben. Natürlich, um das Infektionsrisiko möglichst niedrig zu halten. Aber immerhin, Fans mal wieder im Stadion. Keine Gästefans für Hoffenheimer, Wolfsburger und Leverkusener. Dürfte das auswärts ja nichts Besonderes sein.
Och, Malte, bist du fies. Hast du heute Morgen wieder ordentlich Dampf auf dem Kessel, was?
Na, wundert dich das? Heute ist doch in den USA der nationale Iss-Deine-Bohnen-Tag. Was meinst du, was ich zum Frühstück hatte?
Ich verstehe. Dann will ich hier ganz schnell raus aus dem Studio. Lass uns den Zuhörern dann ganz schnell noch erzählen, was wir heute vorbereitet haben. Und dann legen wir los. Wir geben gleich alles. Und wir geben natürlich gleich, wie immer, Vollgas. Die Formel 1 kehrt nämlich zurück. Wir stimmen auch unsere Hörer und uns natürlich selbst auf das Rennwochenende in Spielberg ein. Und wir feiern Geburtstag, nämlich den von Sebastian Vettel.
Außerdem sprechen wir mit Rugby-Expertin Vivian Ballmann über mehrere Tiefschläge für das deutsche 7er Rugby. Wir sprechen über Landflucht der deutschen Handballfrauen und erinnern an die erste deutsche Tennis-Ikone. Doch wir starten mit dem Blick zurück auf gestern Abend, auf die Relegation. Müssen wir das wirklich, Andreas?
Ja, ich fürchte schon, sowas nennt man Chronistenpflicht.
Puh. Na denn.
Top-Thema.
Wenn der Drittletzte der Bundesliga den Dritten der zweiten Bundesliga empfängt, dann kann man keinen fußballerischen Leckerbissen erwarten. Vor allem dann nicht, wenn von diesem Spiel so viel abhängt wie von dem Spiel gestern Abend. Und wenn dann auch noch das Wetter so bescheiden ist wie gestern Abend beim Spiel zwischen Werder und Heidenheim, dann kommt auf matschigem Rasen eigentlich auch nicht mehr als ein 0-0 raus.
Ein 0-0, das weder Werder Bremen noch dem 1. FC Heidenheim dem Ziel Bundesliga in der nächsten Saison Stand jetzt irgendwie näher bringt. Vor allem Heidenheim dürfte sich darüber so ein kleines bisschen ärgern, denn da war mehr drin für sie. Und gleichzeitig Werder, die stehen jetzt noch ein Stückchen mehr unter Druck. Okay, der Auftritt war alles andere als gut, das muss man sagen. Würde zwar ein Remis dort für den Klassenerhalt reichen, aber diese Aufgabe am Montag, die müssen sie jetzt auch noch ohne den Kapitän Moisander angehen, der in der Schlussphase echt dämlich für ein taktisches Foul gelb-rot gesehen hat.
Ja, lass uns das Spiel noch mal ganz in aller Kürze durchgehen, wie sich das für ein 0-0 gehört. Heidenheim agierte defensiv sehr diszipliniert mit einer Dreierkette, die in der Rückwärtsbewegung dann zur Fünferkette wurden. Und sie haben dann auch sehr früh Pressing gegen den Ball ausgeübt. Und das hat Werder von Anfang an das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Werder hatte zwar die meiste Zeit den Ball, fand aber einfach keine Lücke, um da durchzukommen durch diese Fünferkette. Heidenheim gewann dann auch noch das Gros der Zweikämpfe und kam nach einem Konter zur ersten gefährlichen Aktion der Partie durch Kleindienst. Heidenheim sporadisch immer wieder schnell im Umschaltspiel, nutzte auf dem glitschigen Boden im Bremer Weserstadion die Unkonzentriertheiten der Gastgeber allerdings nicht effektiv genug aus.
Und ebenso ungenau wie die phaseweise defensiv agierenden Bremer war es auch in der Offensive. Aussichtsreiche Zuspiele in die Spitze, da war so gut wie gar nichts davon zu sehen. Und wenn, dann wurde das Ganze recht schlampig verarbeitet, vertänzelt, verschlampert. Was natürlich auch dem monsunartigen Regen da im Bremer-Weser-Stadion geschuldet war. Das im zweiten Durchgang hat der Schiedsrichter immer wieder zum Himmel geguckt und hat gedacht, möglicherweise müsste er sogar abbrechen, weil es so geblitzt und so gedonnert hat. Und das war natürlich auch in so einem Geisterstadion sehr, sehr deutlich zu hören. Man hörte es, wie es donnert. Aber auch die ruhenden Bälle, da musste Werder auch nichts mit anzufangen. Freistöße aus eigentlich aussichtsreichen Positionen, die wurden blind in die Mauer gedroschen.
Ja, war wirklich nichts los. In Unterzahl hätten sie sich dann auch nicht beschweren dürfen, wenn Heidenheim am Ende noch das Tor des Tages gemacht hätte. Beermanns Kopfball flog aber haarscharf am Bremer Kasten vorbei. Glück gehabt in der Endphase für die Heimmannschaft. Ja, Andreas, mit so einer Nacht Abstand, wie hast du das Spiel denn so am Ende erlebt oder gesehen? Wie würdest du es bewerten?
Ach, ja, also es war genau der Situation entsprechend und analog zu den letzten Relegationsspielen eigentlich in den letzten Jahren. Also im letzten Jahr 2 Unentschieden zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin. Da ist Berlin aufgestiegen, weil sie eben ein Auswärtstor mehr geschossen hatten. 2:15 erst in der Verlängerung der Hamburger Sportverein gegen den Karlsruher SC. Also stand es auch nach dem ersten Spiel unentschieden, dann eben die Verlängerung. Und 2:14 wieder der HSV, dann gegen, davor war es eben gegen Greuther Fürth. Auch ein Remis, auch da Auswärtsregel, das entscheidende Stückchen Glück sozusagen dann für den Hamburger Sportverein. Also das ist, ich weiß nicht, du mit so einer Nachtabstand, siehst du es heute anders als vielleicht gestern?
Nee, eigentlich genauso. Es war kein schönes Spiel und mir graut da so ein bisschen vor Montag. Das wird wahrscheinlich eine sehr, sehr lange Partie, möglicherweise eben auch wieder mit Verlängerung. Und dann müssen wir am Montagmorgen ganz, ganz früh schon wieder aus den Federn. Die Nacht wird kurz.
Ja, weil wir ja dann noch nicht nur 90 Minuten besprechen, sondern 120 und dann vielleicht noch einen Elfmeter schießen. Ach mein Gott, aber so sind Relegationsspiele. Und vielleicht strafen sie uns ja auch Lügen und machen am Montag einen Wahnsinnskick. Und wir freuen uns, dass das echt eine spannende Angelegenheit wird. Lassen wir uns überraschen, wa?
Machen wir. Stand jetzt noch nicht absehbar.
Stand jetzt aktuell.
Ab heute wird wieder Formel 1 gefahren im österreichischen Spielberg. Da beginnen heute die Trainingssessions für den ersten Lauf der Saison 2020. Die Saison wird verkürzt. Die Rennen werden in sehr engem Abstand ausgetragen und finden natürlich unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen statt. Tja, und was dürfen wir sportlich vom Rennen am Wochenende erwarten? Wir fragen mal nach bei unserem Experten Kevin Scheuren vom Formel 1 Podcast Starting Grid hier auf meinsportpodcast.de. Kevin, die Pause war für die Formel-1-Rennstelle recht lang und für viele ja auch alles andere als einfach gewesen. Die Fabriken waren geschlossen, viele Rennställe hatten ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Welches Team hat denn die Zwangspause am besten genutzt, beziehungsweise sollen wir lieber sagen, welchem Team hat die Zwangspause am wenigsten geschadet?
Ja, die Pause war für alle Rennställe lang, aber ich glaube, dass kein Team wirklich viel machen konnte, ehrlich gesagt. Also ich glaube, viel Entwicklungsarbeit war noch in der Zeit zwischen dem Corona-Ausbruch nach dem Australien-Grand Prix, der ganzen Geschichte, wann es dann weitergeht und halt dann dem Lockdown. Weil ich glaube, im Lockdown durfte ja kein Team arbeiten. Also ich glaube, dass im Endeffekt die Starken stark bleiben und die Schwachen schwach bleiben, auch in dieser Saison, vielleicht gerade in dieser Saison, weil eben nichts passieren konnte. Jetzt gibt es die Möglichkeit, nicht so wirklich im Motorseitig was zu verändern. Das wurde ja quasi eingefroren. Also ich glaube halt, dass kein Team wirklich Schaden genommen hat, aber auch kein Team wirklich davon profitiert hat, dass jetzt Pause war so lange. Ich meine, klar, dass Teams Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken mussten, das war schon hart. Also dass da auch Manpower verloren ging, das glaube ich schon, dass es ein harter Einschnitt für viele Teams war. Aber ich will fast wirklich sagen, dass kein Team wirklich extremen Schaden genommen hat oder extrem darunter gelitten hat, beziehungsweise wirklich davon profitieren wird. Außer halt die Top-Teams, aber die profitieren in der Formel 1 immer am meisten.
Und wie ist das mit den Fahrern? Grundsätzlich fit werden sie sich gehalten haben, aber werden sie so ganz problemlos wieder an die Leistung anschließen können, die sie Ende der letzten Saison drauf hatten?
ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, über die ich mir auch schon sehr viele Gedanken gemacht hatte, auch im Podcast. Ich glaube tatsächlich, dass die paar Testrunden, die viele Fahrer gefahren sind, oder einige Fahrer, ja gar nicht mal viele, dass die denen zwar ein Gefühl fürs Auto gegeben haben, aber das unter Leistungsbedingungen wieder zu schaffen, boah, dafür ist die Pause einfach zu lang gewesen. Also die Pause zwischen Testfahrten in Barcelona und Saisonstart in Australien, die ist halt sehr kurz. Ja? Also da hat sich das Muskelgedächtnis wieder schnell dran gewöhnt haben. Aber jetzt ist die Pause wirklich arg lang gewesen. Und deswegen glaube ich schon, dass der ein oder andere Fahrer Probleme bekommen wird. Also man wird am Freitag nicht nur viele Autos, oder heute nicht nur viele Autos, auf der Strecke sehen in den freien Trainings für die Teams, dass es quasi ja verlängerte Testfahrten sind, so gesehen, sondern auch für die Fahrer, dass die, sagen wir mal, an ihre Grenzen kommen, ja, dass es Training ist. Und ich glaube, dass die ersten beiden Rennen richtig hart werden für manche Fahrer. Also gerade wenn es dann heiß werden sollte nochmal, vielleicht nächste Woche dann in Österreich, dass da der ein oder andere Fahrer körperlich echt an seine Grenzen kommt. Also das wird dauern. Das wird dauern und da wird man dann sehen, werden ältere Fahrer vielleicht Vorteile haben gegenüber jüngeren Fahrern, die halt viel mit E-Sports gemacht haben. Klar, die haben alle trainiert, aber das finde ich jetzt eine sehr, sehr spannende Frage, auf die wir uns sogar sehr freuen können, weil das ungeahnte Möglichkeiten bieten könnte.
Tipp von dir, wer wird das erste Rennen nach der Pause gewinnen?
Ich würde mich festlegen und sagen, Max Verstappen gewinnt im Red Bull das Heimspiel sozusagen. Österreich liegt Red Bull. Letzten beiden Jahre hat Verstappen dort gewonnen. Ich glaube, Red Bull ist auf Augenhöhe mit Mercedes schon von Beginn an. Also auch da halt natürlich noch viel die Leistung bei den Testfahrten nach, klar. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sind sie in der Lage oder können sie in der Lage sein, Mercedes Paroli zu bieten. Und Österreich ist nicht die beste Mercedes-Strecke, da kommt viel zusammen und deswegen lege ich mich auf Max Verstappen fest, der dann schon mal auch ein Zeichen setzt, denn eins ist klar, wenn Max Verstappen Weltmeister werden will, dann wird er eins, wenn nicht sogar beide Rennen in Österreich gewinnen müssen, am besten dann auch in Ungarn und auch das ist eine Red Bull-Strecke, also nehmen wir mal wirklich an, Hattrick direkt für Max Verstappen, das ist dann schon ein Brett, was die anderen bohren müssen und ich glaube, das wäre der Spannung nur zuträglich, wenn der Holländer in Österreich gewinnt erneut. Also mein Tipp, Max Verstappen gewinnt in Österreich.
Kevin Scheuren war das, der Moderator von Starting Grid, dem Erfolgspodcast hier auf meinsportpodcast.de mit seiner Einschätzung zum großen Preis von Österreich, der heute mit den Trainingsläufen startet.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages, ein Hoffnungsschimmer am Fanhorizont. Die French Open vom 27. September bis zum 11. Oktober, die vom Mai ja dorthin verschoben wurden, könnten wieder mit Zuschauern stattfinden. Noch ist die Lage natürlich schwierig, noch sind keine Fans im Stadion auch nur nahezu denkbar, aber die Politik plant bis dahin etwa 50-60% der normalen Publikumskapazität und das ist eben ein ganz, ganz tolles Zeichen, möchte ich denken. Alles natürlich weiterhin mit Auflagen versehen. In den letzten Tagen des zweiwöchigen Turnieres könnten dann etwa 10.000 Zuschauer auf die Anlage. Maximal 4 Personen dürfen nebeneinander sitzen. Dazwischen soll dann auch jeweils ein Platz frei sein. Am 16. Juli soll der Kartenvorverkauf beginnen. Je nachdem, wie die Entwicklung jetzt bei der Corona-Pandemie eben ist, könnte die Zahl sogar noch ein kleines bisschen angepasst werden. Also vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, sagten die Veranstalter. Da drücken wir alle die Daumen. Die Aussicht ist jedenfalls top.
Und sogar fast noch ein bisschen mehr als in der Bundesliga nach der aktuellen Planung. Sind wir gespannt. Unser Flop des Tages dagegen die Handball-Bundesliga der Frauen. Der laufen nämlich die deutschen Stars weg. Kann man aber auch irgendwo verstehen, denn die Verdienstmöglichkeiten der Spielerinnen, die sind in der deutschen Bundesliga so gering, dass viele parallel zum Handball noch einen in Anführungsstrichen normalen Beruf machen müssen, ausführen müssen. Die Konzentration auf den Sport leidet da drunter natürlich. Professionell geht dann doch irgendwie anders und andere Länder, die machen vor, wie es geht. Die sind da nämlich deutlich weiter als in der Bundesliga der Frauen hier bei uns in Deutschland. Dort genießt Frauenhandball nämlich einen deutlich höheren Stellenwert. In Ungarn zum Beispiel, da gibt es Vereine mit eigenen Hallen, hauptamtliche Trainer, hervorragende medizinische Betreuung und natürlich auch dicke Gehaltschecks, also kurz paradiesische Zustände. Und dahin wechseln jetzt gleich 5 deutsche Stars aus der Bundesliga. Dina Eckerle, Ann-Kathrin Giegerich, Julia Behnke, Emily Bölk und Alicia Stolle. Und die Bundesliga leidet natürlich jetzt unter dem Aderlass, wenn diese Leistungsträgerinnen abwandern. Aber vielleicht profitiert dann wenigstens die deutsche Nationalmannschaft, wenn ihre Topstars jetzt auf höchstem Niveau arbeiten dürfen.
Geburtstagskind des Tages.
4-mal Weltmeister ist er schon und pünktlich an seinem 33. Geburtstag darf er nach langer, langer Zwangspause, wie eben gehört, in Spielberg nun auch endlich wieder in seinem Formel-1-Wagen sitzen. Happy Birthday, Sebastian Vettel.
Mit gerade mal 3 Jahren kam er zum Motorsport. Mit 3 Jahren. Und die Begeisterung hat ihn dann nie mehr losgelassen. Erst brillierte er in einem Kart. Mit 16 Jahren machte er dann auch den Formelsport unsicher. Über die Formel BMW ADAC ging es über die F3 Euro-Serie weiter bis in die Formel 1. Dort debütierte er 2007, das war in Kanada, und holte auf Anhieb, und zwar als jüngster Fahrer überhaupt, einen WM-Punkt.
Und es sollten viele, viele weitere folgen. 2008, da feierte er in Monza im eigentlich unterlegenen Toro Rosso seinen ersten Sieg. Und 2009, da wurde er mit Red Bull Vize-Weltmeister, ehe er dann von 2010 bis 2013 4 WM-Titel hintereinander einfuhr. Weniger erfolgreich war dann, stand jetzt, seine Zeit bei Ferrari. Für Ferrari fuhr er zwar auch Siege ein, doch aufgrund vieler Schwierigkeiten eben nicht den erhofften und ersehnten WM-Titel.
Ja, und nach dieser Saison wird die Zusammenarbeit mit der Scuderia deshalb auch enden. Allerdings ging die Trennung von Ferrari aus. Das machte Vettel bei RTL in einem Interview deutlich. Gespräche über eine Verlängerung habe es niemals gegeben. Was Vettel also am Saisonende machen wird, wissen wir Stand jetzt noch nicht. Aber was wir ganz sicher wissen, bis zum Vertragsende bei Ferrari wird Vettel alles dafür geben, seine persönliche Bilanz noch weiter aufzuhübschen, möchte man sagen. Und die kann sich durchaus sehen lassen. Jetzt schon, ne? 4 WM-Titel, 120 Podiumsplätze, 57 Mal Pole Position und 53 Siege bei 248 bisher gefahrenen Rennen.
Da muss ich mal meine mangelhaften Mathekenntnisse bemühen, aber das ist so circa in jedem 5. Rennen ein Vettel-Sieg. Das ist die zweitbeste Siegquote aller noch aktiven Fahrer. Nur Lewis Hamilton ist mit einem Sieg in jedem 3. Rennen besser, also einer Quote von knapp 33%. Zum Vergleich, Michael Schumacher, der liegt übrigens bei ungefähr 30%iger Siegquote und Ayrton Senna bei 25% und damit nur knapp vor Vettel. Das ist doch mal eine gute Gesellschaft in den Geschichtsbüchern. Glückwunsch dazu, Sebastian Vettel, aber noch mehr natürlich zum heutigen Geburtstag.
Heute in der Sportgeschichte.
Boris Becker war der erste deutsche Mann, der Wimbledon-Sieger wurde, der 17-jährige Leimner. 1985 war das, wir kennen alle diese Geschichte, eine großartige, und bis heute haben wir das teilweise sogar noch im Blick, wo wir damals geguckt haben und wie das dann so war, als der Boris dann seine Fäuste in den Himmel steckte. Aber wer war die erste deutsche Frau, die auf dem heiligen Rasen an der Church Road jubeln durfte?
Es war nicht Steffi Graf 1988, nee, das war früher. Und es war auch früher als 1987. Damals hatte Claudia Kode-Kilsch an der Seite von Helena Suková im Damendoppel gewonnen. Aber die wirklich allererste Deutsche, die in Wimbledon jemals gewonnen hatte, hieß Cilly Awesome und die gewann 1931. 6-2, 7-5 lautete damals ihr Finalergebnis.
Ja, und das übrigens gegen eine Landsfrau, denn auch die Finalgegnerin kam aus Deutschland. Hilde Krawinkel hieß sie, hatte aber, wie man dem Ergebnis dann schon entnehmen kann, überhaupt keine Chance. Und das wunderte auch nicht, wenn man sich mal Cilly Awesomes Leistungsdaten aus dem Jahr 1931 anschaut, denn sie hatte nicht nur Wimbledon gewonnen, sondern davor auch die French Open und am Hamburger Roten Baum.
Und alles unter der strengen Aufsicht von ihrer strengen und sehr dominanten Mutter Helen Awesome. Die war nämlich die treibende Kraft hinter der Karriere von Cilly, hatte ihr als Kind früh schon einen Schläger in die Hand gedrückt und dann die Karriere, ja sagen wir mal, aktiv begleitet, manchmal vielleicht auch etwas zu aktiv, denn Mutter Awesome, die warf zum Beispiel mal einer Gegnerin vor, ihre Tochter hypnotisiert zu haben, weil das Töchterchen auf einmal so schlecht spielte. Es kam sogar zum Handgemenge.
Das hört sich ein bisschen an wie die Djokovics. Sally außerdem selbst war offenbar das krasse Gegenteil von ihrer Mutter, das muss man sagen. Sie galt als Star ohne Allüren und der Sport hatte sie schon damals in den 30ern rund um den Erdball geführt. So zum Beispiel auf eine ausgedehnte Tour durch Südamerika, auf der sie in Buenos Aires die argentinischen Meisterschaften gewann und im chilenischen Viña del Mar immerhin das Endspiel erreichte.
Trotz der Erfolge markierte diese Südamerika-Reise aber auch einen Wendepunkt in ihrer Karriere. Sie verschleppte auf dem Trip nämlich eine Blinddarmentzündung und kam danach nie wieder so richtig in Form. 1935 beendete sie dann auch ihre Karriere, heiratete einen italienischen Diplomaten und Grafen und starb von vielen Krankheiten gezeichnet mit nur 54 Jahren 1963 in Italien.
Überliefert ist auch ein ganz schönes Zitat über sie von ihrem Tenniskollegen und späteren Schriftsteller Roderich Menzel. Der schrieb über Sally Awesome: Überall, wo sie das Racket schwang und wo ihr bezauberndes Lächeln die Herzen der Zuschauer erwärmte, hat sie, ohne es zu wissen, Schülerinnen und Jüngerinnen für ihren Tennissport gewonnen.
Stand jetzt aktuell.
Die Corona-Krise hat auch das deutsche Siebener-Rugby erwischt und direkte Auswirkungen darauf. Der Welt-Rugby-Verband, der hat nämlich unter dem Eindruck der Pandemie die laufende Saison in der Weltserie im Siebener-Rugby abgebrochen. Einer von mehreren Tiefschlägen für den deutschen Rugby-Verband. Warum das so ist und warum das Tiefschläge sind, das lassen wir uns mal von unserer Rugby-Expertin Vivian Ballmann vom Rugby-Podcast Vorpass hier auf meinsportpodcast.de genauer erklären. Hallo Vivian.
Hi Malte.
Die laufende Saison der Sevens World Series wird beendet. Neuseeland ist der Sieger. Absteiger gab es kein. Wales darf trotz großen Rückstandes 20 Punkte auf die zweitschlechteste Mannschaft in der Serie verbleiben. Ja, und was für Auswirkungen hat das jetzt für die deutsche Mannschaft? Wie würdest du es einschätzen?
Das ist ein ziemlich heftiger Tiefschlag, muss man sagen. Also das Turnier wurde jetzt frühzeitig abgebrochen, verständlicherweise. Und ich finde auch, dass die Meldung jetzt relativ spät auch eigentlich kam. War auch schon früher klar, dass man das vielleicht nicht zu Ende spielen konnte. Die World Series findet immer an 10 Turnieren statt. 6 Turniere haben schon stattgefunden, 4 standen noch aus. Und bei den kommenden 2 Turnieren in Paris und in London hätte die deutsche Nationalmannschaft mitspielen können als sogenanntes Einladungsteam. Jetzt wurde die World Series abgesagt und Deutschland kann halt bei diesen beiden Turnier nicht mitspielen. Deutschland ist ein Einladungsteam und befindet sich nicht unter den 15 Kernteams. Diese Chance, als Einladungsteam mitzumachen, ist eine extrem große Möglichkeit für das deutsche Rugby, sich auf diesem großen internationalen Feld zu präsentieren. Dass man das jetzt nicht nutzen kann, ist natürlich bitter. Es ist einfach bitter, dass das jetzt ausfällt. Die Spieler haben sich darauf vorbereitet. Man hat die ganze Zeit gehofft, dass da diese Spiele jetzt dass diese Turniere nachgeholt werden und dass man sich jetzt für das kommende Jahr, für die kommende World Series möglicherweise qualifiziert. Das ist jetzt auch schon mit sozusagen abgesagt worden. Oder das steht jetzt auch schon fest, dass das nicht möglich ist, sich für das kommende Jahr zu qualifizieren.
Deutschland kann also nicht mehr aufsteigen, aber es gibt ja einen Aufsteiger für die neue Saison. Japan wird in die Weltserie hochgezogen. Kannst du uns das ein bisschen näher erläutern, was das auch mit der deutschen Mannschaft zu tun hat?
Für das kommende Jahr, für die kommende Saison, hat das World Rugby jetzt eine Änderung gemacht, dass Japan feststeht als 16. festes Team. Das heißt, 16 Teams stehen fest, da darf keiner mehr eingeladen werden. Und dass Japan jetzt als 16. Team dazugekommen ist, das ist für die deutsche Rugby-Welt so ein bisschen kritisch betrachtet. Japan war ein Einladungsteam genauso wie Deutschland. Beide Teams haben ein bisschen drum gekämpft, in diese World Series sich als festes Team zu qualifizieren. Eines der World Series Turniere sind die Hong Kong Sevens. Und bei dem Turnier können sich die Teams für das kommende Jahr qualifizieren, für die kommende World Series. Und normalerweise war das nur das Hong Kong Sevens Turnier. Dieses Jahr haben die das geändert, haben gesagt, wir wollen ein bisschen mehr dafür tun, das Siebener Rugby weiterzuentwickeln. Und die haben die sogenannte Challenger Series ins Leben gerufen. Das ist ein Turnier oder sind 2 Turniere gewesen. Die haben stattgefunden im Februar in Chile und in Uruguay. Und die waren die Vorbereitung und die Qualifikation für diese Hong Kong Sevens. Deutschland hat eine überragende Leistung da abgeliefert. Deutschland hat das erste Turnier in Chile gewonnen. Das zweite Turnier sind sie auf dem 5. Platz gelandet, haben nur ein Spiel verloren und und durch unglückliche Paarungen dann in den Pools und so weiter sind sie auf dem 5. Platz gelandet. Japan hatte das 2. Turnier gewonnen. Also beide sozusagen haben jeweils ein Turnier gewonnen. In der Gesamtleistung hat Japan mehr Punkte in den beiden Turnieren bekommen. Und World Rugby hat jetzt entschieden, Japan ist das 16. Team, das sich fest für die kommende World Series qualifizieren wird. Und Deutschland fehlt jetzt einfach diese Möglichkeit, sich zu qualifizieren für das Turnier. Es ist jetzt einfach sozusagen festgelegt mit diesen ersten beiden Challenger-Turnieren, die im Februar stattgefunden haben.
Was bedeutet das für das Rugby in Deutschland?
Also Deutschland hat sich immer versucht, in den letzten Jahren extrem versucht, auf das Sima-Rugby zu konzentrieren, um in Zukunft dann bei der World Series mitzumachen. Deutschland ist letztes Jahr Europameister geworden und hat damit es geschafft, eines dieser Einladungsteams zu werden. Hat es geschafft, in diesem Jahr eigentlich in Paris und in London mitzuspielen. Dass das jetzt nicht stattfindet, das ist ein heftiger Rückschlag, weil jetzt hat man keine Chance in der kommenden Saison bei den großen Turnieren in der World Series mitzuspielen. Und jetzt muss man einfach ja weiter am Ball bleiben und hoffen, dass man in den kommenden Jahren, nicht in der nächsten Saison, sondern in der darauffolgenden Saison, sich wieder qualifizieren kann, da wieder auf das internationale Parkett rückt. Ja, man muss jetzt einfach so ein bisschen geduldig bleiben. Ist natürlich für die Spieler bitter, die jetzt in den letzten Jahren einfach hart an dem Traum World Series mitgekämpft haben, weil jetzt einfach erstmal wie das europäische Rugby dann hoffentlich in der kommenden Saison wieder eine wichtige Rolle spielt, aber international muss man einfach ein bisschen abwarten jetzt.
Wie würdest du es denn einschätzen? Ist das deutsche Team ein Team, was dann auch in der jetzigen Zusammensetzung in ein, zwei Jahren eben auch noch auf dem gleichen Leistungslevel sein kann? Oder steht da zu befürchten, dass es vielleicht jetzt eine relativ einmalige Chance war, um die man gebracht wurde?
Ein Problem im deutschen Rugby ist, dass man nicht die gleiche Breite hat, die andere große Rugby-Nationen immer vorweisen können, eine Spielerbreite. Aber der Fokus lag in den letzten Jahren im deutschen Rugbyverband ganz klar auf Sima-Rugby. Und ich habe vorhin von der Challenger-Series gesprochen, von diesen beiden Turnieren. Und da wurde eine Mannschaft hingeschickt, die nicht nur aus den absoluten Top-Spielern bestand, sondern da hat man auch schon Spieler mitgeschickt, die sich langfristig auf dieses hohe Level herangewöhnen sollten, Entwicklungsspieler. Und ich glaube, dass man dadurch schon eine Möglichkeit geschaffen hat, jetzt mehrere Spieler auf diesem Profi-Level, sage ich mal, vorzubereiten. Wenn der Fokus so auf dem Sima-Rugby bleibt, wie wir es in den letzten Jahren erlebt haben im deutschen Rugby, dann glaube ich, dass man auch in zwei Jahren da nochmal ansetzen kann, wo man vielleicht in diesem Jahr war.
Das sind die sportlichen Einschnitte, die durch die Corona-Krise jetzt gekommen sind. Wie sieht denn das finanziell beim Deutschen Rugby-Bund aus?
Auch ohne Corona-Krise sah das schon in den letzten Monaten relativ kritisch beim Deutschen Rugbyverband aus, muss man so ehrlich sagen. Ich glaube, dass jetzt die ganze Pandemiezeit nicht besonders hilfreich war und vielleicht auch uns als Verband auch noch mal härter trifft als andere Sportarten. Das Sima-Rugby steht so ein bisschen außen vor von der ganzen Sache, weil man da eine Unterstützung bekommt vom Olympischen Sportbund, weil man da Geld vom BMI bekommt. Und deswegen ist das Sima-Rugby da ein bisschen besser aufgestellt, muss man sagen. Und ich glaube, dass sich die Sima-Abteilung im Deutschen Rugbyverband nicht so großen Kopf machen braucht. Ich sag mal, auch im Vergleich zu dem Rest des Deutschen Rugbyverbandes.
Vivian Barmann, unsere Rugby-Expertin vom Rugby-Podcast Vorpass hier auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank.
Gerne.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Am Wochenende stehen natürlich die DFB-Pokalfinals im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. In Köln spielen die Damen, dort treffen der VfL Wolfsburg und SGS Essen aufeinander. Ja, und die Kräfteverhältnisse, Andreas, die könnten unterschiedlicher gar nicht sein. Klare Sache.
Ja, klar, Wolfsburg ist frisch gebackener Meister, ungeschlagen mit nur 2 Remis und einem Torverhältnis von 93-8 haben sie die Bundesliga-Saison beendet und sind da wieder durchmarschiert. Jetzt streben sie den 6. Pokalsieg in Folge und das 4. Double in Serie an. Tja, da bleibt Essen wohl nichts anderes übrig, als auf die Gesetze des Pokals irgendwie zu hoffen und auch darauf zu vertrauen.
Das tut Bayer Leverkusen bei den Herren in Berlin sicher auch. Seit 27 Jahren hat die Werkself nichts mehr gewonnen. Aber ob sich das jetzt ändern wird gegen die natürlich favorisierten Bayern, wird das ein besonderes Pokalfinale für Bayer? Also besonders ist das Pokalfinale immer und in diesem Jahr wird es natürlich auch wegen der Geisterkulisse noch ein bisschen besonderer sein, sicherlich auch für den Stadionsprecher. Andreas, du hast ja als Stadionmoderator schon einige Pokalfinals begleitet. Wie läuft denn für einen Stadionmoderator so ein Event ab und wie wird sich das aus deiner Sicht in diesem Jahr verändern? Du bist dieses Jahr nicht im Einsatz.
Nee, in diesem Jahr bin ich nicht im Einsatz, denn das Ganze läuft wirklich in einer sehr, sehr abgespeckten Form. Da werden einfach, wir machen das eigentlich immer zu zweit, wie bei der Nationalmannschaft auch, da werden einfach keine zwei Personen gebraucht, das muss man sagen. Und die Hygienekonzepte sind ja wirklich so dezidiert, dass da jeder, der nicht unbedingt mit dabei sein muss, eben auch nicht hin soll. Und so ist das dann in diesem Jahr auch. Das ist natürlich ein kleines bisschen schade. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist schwierig vorzustellen, wenn man so viele Pokalfinals wirklich hautnah erlebt hat und weiß, da sind ja dann in diesem Stadion rund 77.000 Zuschauer. Und für dich als Stadionsprecher ist es, wenn du irgendetwas sagst, wenn du die Fans ansprichst, wenn du die Fußballfans an sich ansprichst, also gar nicht mannschaftsgebunden, sondern wenn du eine pauschale Moderation machst, du bekommst so viel Feedback, das ist unfassbar. Und jetzt findet das gar nicht statt. Also jetzt bekommt, geht ja gar nichts. Jetzt spricht mein Kollege sozusagen ins Leere. Das stelle ich mir sehr, sehr schräg vor. Gut, er ist der Stadionsprecher vom VfL Wolfsburg. Der kennt sich aus mit dem ins Leere sprechen, weil er jetzt eben ja bei den Geisterspielen die ganze Zeit, nein, so, nicht was du meinst, so, aber auch so, ein bisschen, okay. Ja, auch ein bisschen, ja. Aber vor allem hat er eben jetzt die Geisterspielerfahrung und hat eben auch schon das ein oder andere, gerade auch die Pokalübergabe an den FC Bayern, also die Schalenübergabe mitgemacht. Aber wir sind auch nicht am Spielfeldrand. Es wird nicht die große Einlaufzeremonie geben. Es wird nicht der Bundespräsident den Pokal überreichen. Das macht der DFB-Präsident immerhin, aber eben auch in kleinerer Variante. Das haben wir ja auch bei der Meisterschaft vom FC Bayern schon gesehen, dass das sehr, sehr trübe, sehr, sehr, ja, fast schon traurig aussieht. Es wird hoffentlich der Fußball dieses große Pokalfinale dann auch zu einem großen Pokalfinale machen. Hoffentlich ein gutes Fußballspiel. Atmosphärisch wird's das leider nicht sein. Das ist ganz, ganz schade. Aber hoffen wir darauf, dass das nächste Pokalfinale dann wieder ein großes Fußballfest, das größte Fußballfest in Deutschland wird, das wir haben. Wo auch die Leute hingehen, ohne dass sie vorher, die kaufen Karten, die wissen gar nicht, wer spielt, wer ins Finale kommt. Gut, beim FC Bayern könnte man das denken, aber bei anderen Mannschaften, man weiß das ja jetzt nicht. Es ist schade, aber es ist eben so. Corona ist Corona und jetzt machen wir das Beste draus, auch beim Pokalfinale.
Und auch hier bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de, wir klappen nämlich die Ausgabe für heute zu, für diese Woche hier auf meinsportpodcast.de und melden uns dann natürlich in der nächsten Woche wie jeden Werktag pünktlich um 7.07 Uhr wieder bei euch, bringen euch auf den aktuellen sportlichen Stand mit hoffentlich genug Argumentationsfutter, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gerüstet seid. Wie gesagt, machen wir Montag wieder für euch. Schönes Wochenende erst schon mal von mir.
Ja, und habt einen schönen Freitag, ne? Kommt gut durch das Wochenende. Vielleicht schaut ihr ja das Pokalfinale und vielleicht gewinnt ja euer Lieblingsverein und ansonsten guckt als neutraler Zuschauer zu oder lasst es einfach mal sein. Ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht, ne? Wir haben ja jetzt auch genug Fußball in der letzten Zeit gesehen. Alles, was ihr wissen müsst, erfahrt ihr dann natürlich Montag 7.07 Uhr. Und abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns dann auch bewerten, ein paar Sterne geben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und auch die Anregungen. Und sagt's auch gerne euren Freunden, euren Kollegen, klickt auf Stand jetzt und auf meinsportpodcast.de.
Denn hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse. Bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.